Dann dieser Überlebenskampf, der allerletzte, vor dem fürchte ich mich am meisten. Und es gibt von Gerd Voss ein schönes Zitat, wo er sagt, je älter ich werde, desto schwerer fällt es mir nicht, an den Gott zu glauben. Und dann würde ich wahnsinnig gerne schlafen gehen und nicht mehr aufwachen. Das wäre herrlich.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über das Ende, diesmal wieder aus Wien. Mein Name ist Julia Schnitzlein und ich spreche hier abwechselnd mit Konstantin Sacher, mit spannenden Gästen über den Tod und über den Sinn des Lebens. Heute ist mein Gast einer der, finde ich, vielseitigsten und genialsten Schauspieler Österreichs, nämlich Manuel Rubey. Er ist nicht nur Schauspieler, er ist auch Kabarettist, Autor, Sänger und Podcaster. Anfang April ist im ZDF sein Film Ewig Dein zu sehen. In diesem Film geht es viel ums Thema Stalking, Tod auch. Und ja, der Tod ist von Anfang bis Ende irgendwie immer präsent, aber dazu später mehr. Herzlich willkommen, Manuel Rubey, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung und danke für diese freundliche Begrüßung.
Unsere erste Frage ist immer die gleiche, nämlich wann haben Sie das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Täglich, glaube ich. Also ich möchte mich nicht interessant machen, aber es ist, glaube ich, wirklich so, dass ich schon als Kind viel über den Tod nachgedacht habe. Also eine meiner ersten Erinnerungen ist das Begräbnis meiner Urgroßmutter.
Wie alt waren Sie da?
Naja, wahrscheinlich 4 oder 5. Mhm. Wo ich sehr darüber nachgedacht habe und dann den, finde ich, sehr lustigen Satz gesagt habe, sterben muss schier sein, weil da kriegt man Erde in die Augen. Also dann doch aus einer kindlichen Perspektive noch nicht begriffen. Wahrscheinlich habe ich es immer noch nicht begriffen, aber es vergeht zumindest keine Woche, wo ich nicht auch an den eigenen Tod denke, würde ich mal sagen.
Ich habe mal in einem Interview mit Ihnen gehört, da haben Sie auf YouTube so ein Interview gegeben, dass Sie sagen, Sie fürchten sich vor dem Alleinsein im Moment des Todes. Was macht Ihnen da Angst?
Ja, ich glaube, mir macht das Sterben Angst. Der Tod an sich, bin ich mir relativ sicher, dass wir ins Nichts gehen und dass das wie Schlafen ist. Also das ist zumindest für mich die schlüssigste Wahrscheinlichkeit. Aber ich glaube, der Prozess des Sterbens, wenn man sich so mit verschiedenen, um es gleich mal richtig düster werden zu lassen zu Beginn, wenn man sich jetzt, weil David Lynch gestorben ist, der kurz vor seinem Tod ja noch alle RaucherInnen gewarnt hat, hört es auf, weil diese Erstickungsgeschichte zum Beispiel finde ich wahnsinnig grauenvoll, die Vorstellung. Und wenn es nicht der vielfach gewünschte einfach schlafen gehen und nicht mehr aufwachen Tod wird, dann glaube ich, das meine ich mit Alleinsein, dieser Überlebenskampf, der allerletzte, vor dem fürchte ich mich am meisten.
Aber jetzt erst nochmal zu Ihrem Film Ewig Dein, ist die Verfilmung von Glattauers Bestseller und Sie spielen da Hannes, einen Architekten, aber eben auch einen Psychopathen, einen Stalker, der ja seine neue Partnerin, die Judith, die Julia Koschitz, eigentlich ja in Wahnsinn treibt, in Abgrund treibt. Ob sie dann auch wirklich zum Mörder werden, ist nicht ganz klar, aber da sollen die Leute den Film selber sehen. Wie ging es Ihnen mit dieser Rolle? Sie spielen da eine Rolle, wo wir denken, solchen Menschen sollen unsere Kinder eigentlich nie begegnen. Mhm. Mochten Sie die Rolle?
Das Komische ist, ich muss die Rolle immer ein bisschen mögen, sonst kann ich sie nicht spielen. Das heißt, ich muss auch bei so dunklen Charakteren irgendwas finden, was ich zumindest ansatzweise sympathisch finde. Und dennoch ist es anstrengender, sowas zu spielen, als was Gesünderes, Fröhlicheres, Liebenswerteres. Das, obwohl ich wirklich weit weg davon bin, irgendwie Method Acting zu betreiben, bleibt dann doch immer irgendwas hängen. Und diese 5, 6 Wochen sind jetzt eine Zeit, wo man schon gut auf sich aufpassen muss dazwischen und möglichst versuchen, dann in den wenigen Stunden, wo man nicht am Set ist, sich auch anderweitig mit fröhlichen, hellen Dingen zu beschäftigen.
Mhm. War ja jetzt bei weitem nicht das erste Mal, dass Sie eben so eine dunkle Rolle gespielt haben. Ich erinnere mich an den Tatort, der Mann, der lügt, glaube ich, genau.
Das war noch schlimmer, weil dieses Lügending, ich weiß nicht, das hat mich damals wirklich ein bisschen ausgehebelt, aber darum soll es heute ja nicht gehen.
Genau. Doch, aber interessiert mich, warum?
Ich weiß es nicht. Da war eine Phase, wo ich auch im Vorgespräch gerade über das Schlafen gesprochen, wo ich wirklich gar nicht geschlafen habe in der Zeit. Und wenn man dann so was Dunkles die ganze Zeit verhandelt und so, der Typ, der wirklich aus der Scham heraus, vielleicht ist es das, die Figur war versteckt homosexuell und deswegen begibt er sich in ein Lügenkonstrukt, das immer verzweifelter und verzwickter wird. Das habe ich ganz schlecht verkraftet. Das ging bei diesem Film tatsächlich besser. Grundsätzlich bin ich ja der Meinung, dass ein gutes Drehbuch die Menschen leiden lässt, die sich das anschauen und gar nicht zwingend die es darstellen. Also im Idealfall gelingt es auch, dass man etwas ganz leicht spielt und davon keinen Schaden nimmt und es eigentlich nur sozusagen in der Fantasie des Zuschauers passiert. Aber ganz so einfach ist es halt dann leider doch oft nicht.
Fällt es Ihnen grundsätzlich leichter, eben den Guten zu spielen?
Nein, das würde ich nicht sagen. Es macht vor allem viel mehr Freude, diese dunklen Typen zu spielen, weil dieser Beruf ein großes Privileg beinhaltet, dass wir ganz komische Dinge ausleben können, ohne dafür Konsequenzen tragen zu müssen. Ist das Therapieersatz, glaube ich, bis zum gewissen Grad, und ich glaube, das, also mir macht es eine Riesenfreude, weil diese gestörten Figuren halt natürlich mehr spielerisches Potenzial und vielschichtiger sind, oftmals. Aber ich habe auch nichts gegen Good Guys, so ist es nicht.
Schauen Ihre Kinder die Filme?
Sie sind mittlerweile beide, also die Große ist sowieso erwachsen, die kann das selbst entscheiden, und die Kleine ist 15 und macht so stichprobenartig. Die interessiert sich leider für den Beruf und hat jetzt selbst schon gedreht auch. Und
haben Sie diesen Weihnachtsfilm mit ihm gemacht?
Und schaut deswegen tatsächlich auch aus so einer fast schon beruflichen Sicht und zumindest dramaturgischen Sicht, und also sie interessiert sich wirklich für Film und die schaut es eher so technisch schon an, und aber es ist nicht so, dass die allermeisten Filme haben sie nicht gesehen, und das finde ich auch gut, weil ist auch nicht so wichtig.
Ja, meine Kinder hören auch nicht alle Predigten. Ja. Aber warum sagen Sie leider, dass Sie sich für einen Film interessieren?
Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass man, wenn man in einem Beruf drin ist, die Schattenseiten so auch kennt. Und ich finde, es ist einfach ein harter, gnadenloser Beruf, und man will für sein Kind halt das Beste. Und man will vor allem, dass es, das ist total banal, aber es ist so ein Konservativismus, der sich in mir in der Vaterschaft so breit gemacht hat, erst, den ich selber als junger Mensch total absurd gefunden habe. Und irgendwas in mir findet es immer noch absurd. Und wenn sie das unbedingt machen möchte, werde ich das natürlich unterstützen. Aber noch dazu mit dem, wie sich Öffentlichkeit verändert hat, das war, wie wir angefangen haben, noch ganz anders, weil es ja das Internet praktisch noch kaum gab und vor allem Social Media noch gar nicht gab. Und das ist schon alles brutaler und gnadenloser geworden. Und ich glaube, es ist für Frauen noch schwerer, diese Art von Beurteilung, die ja nochmal eine andere ist, leider immer noch, weil das auf sehr schnell etwas abwertend, körperlich sexualisiert ist, auch im Internet hat bekanntermaßen. Das sind so Überlegungen, wo ich mir denke, bitte mach doch irgendwas anderes. Aber wenn sie es tun will, soll sie es tun, natürlich.
Aber spannend, weil das wäre eine Frage, die ich eigentlich später stellen wollte, aber stelle ich sie jetzt eben, inwieweit der Beruf diskriminierend ist. Also weil ältere Männer, sie sind definitiv nicht alt, aber trotzdem, also sie spielen jetzt weniger den Sohn als vielleicht dann schon eher den Vater, und trotzdem, aber in ihrem Alter kann man da eigentlich nochmal sehr aufdrehen, oder George Clooney, Brad Pitt können die Welt retten, aber Frauen werden da dann schon wirklich nur noch selten eingesetzt oder werden dann halt eben festgesetzt auf diese Frauen, diese Oma-Rollen. Also finden Sie schon, dass es was Diskriminierendes hat, auch in dem Schauspiel-Business?
Ja, total, definitiv. Also es gab eine wundervolle, ich weiß nicht, ob es Jimmy Fallon war oder ein anderer, bei den vorletzten Oscars, wo er irgendwie, ich glaube, De Niro war nominiert und weiß gar nicht mehr, welche Schauspielerin, aber sozusagen die, wo er gemeint hat, sie war damals, krieg's jetzt irgendwie nicht mehr ganz zusammen, sie war damals quasi zu alt, um seine Tochter zu sein, und jetzt ist sie zu jung, um noch seine Freundin zu spielen oder umgekehrt. Also so quasi, es ist jetzt nun, krieg's nicht mehr ganz hin. Aber ja, das ist vor allem dieser Altersunterschied, der da immer zelebriert wird, das ist natürlich was Absurdes, aber um was Positives dazu zu sagen, zumindest im deutschsprachigen öffentlich-rechtlichen Raum ist seit der MeToo-Bewegung auch ein Bewusstsein entstanden, dass sich die Erzählperspektiven verändern, dass mehr Frauen Drehbücher schreiben, Regie führen, Kamera machen. Ich habe das Gefühl, dass sich das auch zumindest in unseren Breiten, ist noch nicht alles gut, keine Frage, aber da ist schon Bewegung reingeraten.
Ich habe in der Vorbereitung ein bisschen in Ihren Podcast reingehört, Schwarz und Rubai, ich bin jetzt schon großer Fan.
Dankeschön.
Und Sie besprechen da ganz viel Alltagsthemen, Krankheiten auch immer wieder. Tod habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Spielt Tod auch eine Rolle?
Vergänglichkeit haben wir mal eine Folge gemacht, okay. Also insofern zumindest über die Bande spielt Tod eine Rolle. Aber ich glaube, wir haben vielleicht wirklich beide ein bisschen mehr Angst vorm Leben und vor allem vor dem Sterben als vorm Tod. Vielleicht hat deswegen Tod an sich noch keine so große Rolle gespielt, aber ich werde das natürlich gleich mitnehmen und vorschlagen.
Unbedingt. Tod, Sie haben schon gesagt, danach ist er nichts. Oder wie stellen Sie sich den Tod vor?
Ich suche seit meinen Teenager-Tagen nach einem spirituellen Zugang und bin aber so weit Vernunftmensch, dass mich immer das beste Argument überzeugt. Und das beste Argument für mich ist bis jetzt immer noch, obwohl es wahnsinnig tröstlich ist, sich einer höheren Instanz anzuvertrauen. Ich meine das wirklich überhaupt nicht kokett und auch nicht bewertend, sondern mir gelingt es halt nicht. Und deswegen stelle ich mir den Tod tatsächlich als etwas vor, was wir nicht mehr mitbekommen. Es ist dann einfach aus, glaube ich.
Also auch kein Wiedersehen nach dem Tod.
Ich fürchte nicht.
Schade, weil auch
sehr schade, ja.
Die Bibel spricht ja von diesem ewigen Leben auch in Form eines Gastmahls, eines ganz großen. Und es gibt gutes Essen, gutes Trinken, alle kommen von allen Richtungen zusammen. Eine Vorstellung, die Ihnen eigentlich gefallen müsste, ne? Aber
Die Vorstellung finde ich sogar fantastisch. Ich bin beim Begräbnis meiner Oma, also jetzt war's, das ist jetzt die Oma, vorher war es die Urgroßmutter, das jetzt ungefähr 10, 15 Jahre her ist, habe ich das Konzept Religion wieder so gut verstanden. Meine Großmutter war sehr religiös und hat sich deswegen auch mit schwerer Krankheit am Ende eigentlich zumindest uns gegenüber kaum verängstigt gezeigt, sondern sie hat sich richtig gefreut drauf. Und es war auch ein sehr großes Begräbnis, wo zwei Priester, also katholisch, deswegen männlich, gesprochen haben und ich habe sie fast beneidet in dem Moment und mich aber auch in erster Linie für sie gefreut und mir gedacht habe, ja, klar. Und es gibt von Gerd Voss ein schönes Zitat, wo er sagt, je älter ich werde, desto schwerer fällt es mir, nicht an Gott zu glauben. Aber ja, es ist mir halt noch nicht gelungen, mich selbst auszutricksen.
Aber das merke ich tatsächlich in meinem Beruf auch, dass eben viele ältere Menschen dann auch wieder zum Glauben finden. Im Moment auch echt viele junge Leute, aber dann im Alter, klar, dann mit den Krankheiten, mit den eigenen. Sie sind jetzt auch in einem Alter, Sie haben schon gesagt, Ihre ältere Tochter ist schon erwachsen, eben die Kinder werden größer, aber die Eltern werden auch älter. Das heißt, auch da muss man sich mit der Sterblichkeit der Eltern in dem Fall auseinandersetzen. Ein Thema, das Sie beschäftigt?
Definitiv. Also ich finde Altwerden wirklich eine Zumutung. Und es ist schrecklich, wenn die Eltern und wenn, also auch im Freundeskreis, wenn die ersten gehen oder die Einschläge näher kommen, finde ich dieses Bild zwar grauenvoll, aber irgendwie ganz treffend. Und wenn die Eltern alt werden und man nichts dagegen tun kann, das ist hart. Absolut.
Quält Sie sowas nachts, die Gedanken? Also ich hatte hier zum Beispiel auch im Podcast schon mal die Barbara Pachel-Eberhardt, weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, die hat ihre zwei Kinder und ihren Mann beim Autounfall verloren. Gott. Und drüber geschrieben und eben, also solche Gedanken, quälen die Sie oder lassen Sie die gar nicht zu?
Doch, die quälen mich natürlich. Ich versuche sie dann zu betäuben oder anderwertig zu verdrängen, aber klar, also die Vorstellung, dass irgendjemand ganz nah oder noch dazu das eigene Kind geht, ist natürlich, da wüsste ich auch nicht, wie man da weitermacht.
Konnte ich mir auch nicht vorstellen. Deswegen war das ein ganz, ganz spannendes Gespräch auch, ja.
Also ich habe auch, also meine Chefin vom Zivildienst, die hat ihren Sohn verloren und ich habe sie kennengelernt beim Bewerbungsgespräch. Dazwischen war der Sommer, wo das passiert ist, und danach sie sozusagen als glücklichsten, und jetzt hat sich wirklich gesagt, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, so gestrahlt, das war irre. Und das war sie danach auch noch, aber die Augen waren verändert. Und das ist, ich meine, allergrößten Respekt, wie das auch als Paar und so, aber ich weiß nicht, also man hat natürlich dann noch ein, wenn man noch ein zweites Kind oder mehr hat, dann ist es die Verpflichtung zur Zuversicht oder wie auch immer, aber ich kann mir das nicht vorstellen, wie ich das schaffen. Also ich glaube, ich würde einfach aufgeben.
Ja, also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich habe eine herzkranke Tochter, die ist jetzt 11 und da haben die Ärzte kurz vor der Geburt gesagt, wir müssen uns vielleicht an den Gedanken gewöhnen, dass sie vor uns geht. Und jetzt ist sie 11, aber an den Gedanken kann man sich überhaupt nie gewöhnen.
Kann man sich nicht gewöhnen.
Nee, geht nicht. Mhm. Geht auch nicht mit einem herzkranken Kind. Mhm. Aber ihr geht es total gut.
Wie schön.
Sie haben schon gesagt, die Großeltern waren sehr katholisch, die Eltern auch, habe ich gelesen. Das heißt, hat es in Ihnen eher so eine Anti-Bewegung ausgelöst, weil Sie auch sagen, zum Glauben haben Sie jetzt noch nicht gefunden?
Ja, also ich bin sehr katholisch noch, ich habe das ganze Primborium mitbekommen und bin sogar noch gefirmt und danach bin ich raus. Und die Eltern haben sich in einer Fokulare, heißt die Bewegung, europaweite katholische, ich glaube damals relativ progressiv, zumindest in meiner Vorstellung hat das ein bisschen was auch mit Hippiesk zu tun, aber vielleicht stimmt das auch nicht. Auf jeden Fall halt europaweit oder sogar weltweit vernetzt. Da haben sich die mehr oder weniger dort kennengelernt. Insofern habe ich dem Katholizismus meine Existenz zu verdanken, streng genommen. Und dann halt Kindheit jeden Sonntag in die Messe. Aber immer ein bisschen gefürchtet vor diesen Autoritäten, bis heute. Mhm. Und auch die 2-3 Mal Beichten habe ich in ganz grauenvoller Erinnerung. Wenn man es so viel mit findet, etwas, was ich dem Katholizismus wirklich frontal vorwerfe, ist, dass er das Schamgefühl so manifestiert seit Jahrhunderten. Und ich kann mich erinnern, wie ich dazu das Gefühl hatte, ich habe eigentlich nichts verbrochen und mir dann irgendwas ausgedacht habe. Und der sich dann auch so draufgesetzt hat. Und ich mir dachte, also, und damals hat man das Selbstbewusste. Und wenn ich heute draufstehe, dann tut mir dieses Teenager-Kind wirklich leid, dass das sitzt. Und ich denke mir, wer weiß, wenn da noch andere Komponenten dazu kommen. Also, ja.
Verstehe. Ich glaube aber, dass das heutzutage echt schon ein bisschen besser.
Ich hoffe es sehr.
In der evangelischen Kirche gibt es eh nicht die Beichte als Sakrament, aber ich glaube auch bei den Katholiken.
Ja, aber ich glaube, in der evangelischen Kirche ist tatsächlich vieles besser, wenn ich das mal so von außen beobachten, so feststellen darf.
Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie das ist als Schauspieler, ob Schauspielerei so ein bisschen ein Gegenkonzept zur Endlichkeit ist. Also zum Beispiel meine Kinder sind großer Fan von Romy Schneider und haben die natürlich nie erlebt, aber in den Filmen denken sie da manchmal drüber nach, dass sie so eigentlich durch ihre Filme ewig leben, ewig präsent sind?
Ja, auf so einer, also bei aller selbstironischen und realistischen Einschätzung, dass das nicht funktionieren wird, selbst wenn man ein bisschen berühmt ist und es vielleicht ein kleiner Nachruf passiert und sie dann vielleicht noch eine Woche den einen oder anderen Film versenden. Irgendwann ist es ja nur eine Frage der Zeit, das eint uns alle, aber ich finde, es hat was Tröstliches. Also ich glaube, dass Kunst macht die Zivilisation aus, mehr als alles andere. Gibt es ein tolles Buch, Erzählende Affen, von einer Soziologin, der hat den Namen vergessen, die halt nachweist, erst die Fiktionalisierung hat uns die Zivilisation, also hat die Entwicklung in Gang gesetzt. Also lange bevor irgendwas war, noch vor den Religionen, noch die Religionen erzählen ja gute Geschichten. Also Geschichten sind das, was uns zu Menschen macht, was uns die Hoffnung gibt, dass wir zärtlich und zivilisiert sein könnten. Also all diese Dinge passieren erst dadurch. Und das habe ich schon das Gefühl, wenn man sich dieses Privileg hat, das beruflich machen zu können, egal bei allem Wissen, dass die Arbeit nicht wichtig genug ist, um jetzt im Vergleich zu Romy Schneider, das, aber allein der Versuch, finde ich, dass das bleiben könnte, hat was Tröstliches. Sagen wir so.
Ich habe Ihren Film gesehen und fand ihn wirklich gut, aber wirklich auch unheimlich. Verstörend. Ich mag Krimis gern, aber eigentlich ganz ehrlich muss ich sagen, diesen True Crime Boom, all die Podcasts, die es dazu gibt, die Zeitschriften und so, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Was sagen Sie, was dieses Düstere, ja auch das mit Tod zu tun hat, warum ist das so erfolgreich?
Also ich mag Krimis auch nicht. Und ich finde auch, dass eine Übersättigung stattfindet. Ich finde aber, dass es nicht ein klassischer Krimi ist, sondern mehr ein Thriller und dass Manipulation ein sehr heutiges Thema ist. Deswegen finde ich, auch wenn ein Film kein heutiges Thema haben muss, aber ich denke, oder es ist meine Vermutung, dass Dystopien und Mord und Totschlag und all diese Sachen sozusagen, dass man etwas durchleben kann, wie würde ich mich verhalten im Extremfall, ohne die Konsequenzen direkt spüren zu müssen. Ich glaube, das ist die relativ einfache Erklärung, warum diese Sachen so beliebt sind und bleiben. Und für Menschen, die vielleicht, ohne dass ich uns beide da jetzt drüber stellen will, Fantasiebegabte sind, ist das gar nicht so interessant. Mich hat auch Horrorfilme nie interessiert, weil ich gehe immer von der Katastrophe aus. Okay. Also, ja.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Da habe ich aber einen Tipp für Sie. Es fängt ja die Fastenzeit an. Mhm. Nächste Woche, die evangelische Kirche macht jedes Jahr so eine Aktion, 7 Wochen ohne. Dieses Jahr ist 7 Wochen ohne Panik.
Wow, ja. Aber wie ist das zu exekutieren? Denn die Panik ist ja etwas, was ja keine willentliche Entscheidung ist.
Ja, aber es geht darum, sich darauf zu fokussieren. Eben, wenn man sagt, man geht immer vom Schlechtesten aus, dass man sich natürlich sehr bewusst macht und eigentlich jeden Tag auch mit Hilfe von kleinen Anleitungen, also da gibt es Kalender dazu, da gibt es ganz viel Material, eben einfach sich darauf konzentriert, dass man dem was Positives entgegensetzt.
Und das finde ich online oder wo ist das?
7 Wochen ohne Panik.
Das klingt toll. Mhm. Okay. I am in. Probiere ich aus.
Dadurch, dass sie nicht an ein ewiges Leben glauben.
Wir können über alles sprechen und ich lasse mich auch, wie gesagt, vielleicht sind Sie diejenige, die mich überzeugt. Ich bin ja auf der Suche nach dem besseren Argument und wenn das kommt, bin ich verhandlungsoffen.
Na gut, versuchen wir es. Also für mich ist es schon sehr wichtig. Ich glaube nun einfach an ein ewiges Leben oder an ein Leben nach dem Tod. Ich glaube ganz intensiv an ein Wiedersehen. Und ich
darf ich fragen? Also ich möchte das Gespräch nicht umdrehen, aber es interessiert mich wirklich wahnsinnig. Wie soll das, also ist man dann sozusagen Materie, ist man eine andere Gestalt? Also wie stellen Sie sich das vor?
Finde ich schwierig. Also gibt es ja verschiedene Lehrmeinungen. Also ich persönlich glaube schon auch, dass es eine Art physische Auferstehung gibt. Aber so wie Jesus ja auch nicht wiedererkannt wurde von seinen Lieben, die ihn 3 Tage vorher noch gesehen haben, glaube ich nicht, dass das unser Körper ist, mit dem wir sterben. Aber dass man sich spürt, das glaube ich schon. Und also wie genau es vonstatten geht, weiß ich nicht. Aber ich spüre ja zum Beispiel auch noch die Präsenz meiner Großmutter ganz intensiv. Und das halte ich nicht nur für eine Einbildung, sondern ich glaube das einfach, dass die Toten uns auch umgeben da sind und dass wir sie dann halt auch wiedersehen und wieder erkennen dann auch.
Ich hoffe wirklich, dass Sie recht haben und ich nicht. Das wäre schön.
Ja, wobei meine Konfis, das sind so die 14-Jährigen, die fragen dann immer, ja eben ist Hitler dort auch? Weil es muss ja auch für alle gelten.
Konsequenterweise?
Ja.
Ja. Okay. Nein, spannend. Also ich finde auch, ich habe auch viel diese Bücher gelesen und ich glaube an diese Zwischenphase. Ich glaube, dass der Sterbeprozess ein Übergang ist. Also ich glaube, es ist für mich keine Gegenthese, dass man ein Licht sieht. Nur da ist man halt noch nicht ganz weg. Also ich glaube, dass wie auch immer, wie lange das dauert, das kann auch unterschiedlich sein. Aber irgendwann ist meiner Meinung nach finster und dann bleibt es finster. Und was irgendwie auch was Tröstliches hat, weil wir ja das ja dann nicht mehr mitleiden. Also ich glaube auch nicht, dass es ein Leiden ist oder so, sondern es ist einfach zu Ende.
Finde ich auch plausibel. Aber ich finde es genauso plausibel, dass es weitergeht. Also. Mhm. Und wie wollen Sie begraben werden?
Verbrannt. Mhm. Ich habe es gerne aufgeräumt.
Und gibt es schon ein Grab? Also so ein Familiengrab oder so?
Nein, gibt es noch nicht. Verdrängen. Aber insofern interessant, weil ich mich gerade deswegen damit beschäftige, weil wir ja gerade über eine Kooperation für den Podcast mit der Bestattung Wien sprechen. Ah. Die machen, finde ich, sehr lustige Werbung und die
finde ich haben auch.
Oder? Mhm. Das ist irgendwie
genial.
Und die haben ganz gute Modelle, mit denen ich mich noch nie beschäftigt habe, dass man auch sozusagen eine Versicherung abschließen kann und das auch, ich finde das auch den Nachfahren gegenüber sehr fair, wenn das geregelt ist und sich die nicht mit dem Schmerz und dann auch noch darum kümmern müssen. Und da sprechen wir gerade und deswegen denke ich gerade über diese Dinge zum ersten Mal irgendwie intensiver nach. Ja. Aber es gibt noch kein Grab.
Also da kann ich aus Erfahrung auch wieder sagen, es ist so viel besser, wenn die Hinterbliebenen eben wissen, was zu tun ist. Oder
das glaube ich
sogar
sofort.
Schon die Beerdigung ein bisschen mitplant. Also mit meinem Mann, wir wissen schon, welche Lieder gespielt werden und was er sich wünscht, was ich mir wünsche. Mhm. Wir haben sogar auch schon ein Grab, das ist noch leer.
Ein Familiengrab sozusagen.
Ja, eine Gruft. Mhm. Ja. Die hat mir eben meine Schwiegermutter zum 40. Geburtstag geschenkt. Also insofern, bei uns ist es ein sehr präsentes Thema. Mhm.
Ich habe ein interessantes Gespräch mit Campino gehört, von den Toten Hosen. Die haben ein Bandgrab.
Ah, echt?
Und das ist das Schwierigste, sagen sie, was sie den Partnerinnen eigentlich erklären müssen. Das ist nicht, dass sie viel weg sind oder sonstiges, sondern dass das Bandgrab wichtiger ist als das Familiengrab. Und da liegen auch schon zwei, der erste Techniker und der erste Schlagzeuger, die sind da schon. Und das ist so, fand ich irgendwie auch spannend, was es alles
spannend.
Für
okay.
Konzepte ja. gibt. Ja.
Lustig, ist in Köln dann, oder?
Das weiß ich gar nicht.
Mhm. Interessant. Ja, vielleicht mit Simon Schwarz?
Ja, also ich liege aber auch sehr gern mit meiner Familie, aber um ehrlich zu sein, es ist mir eigentlich egal.
Wenn man es eh nicht mitkriegt?
Wenn man es nicht mitkriegt, ja. Ich liebe Feuer, deswegen finde ich den Verbrennungsvorgang irgendwie konsequent und dann, dass man das wirklich zu einem, kann man das noch zusammenkehren und dann vielleicht eine kleine Urne, wenn es irgendwer haben möchte, aber sonst ist es auch okay, wenn nichts bleibt.
Also vielleicht sogar verstreuen.
Ja, wobei, wenn es jemandem hilft, aber nicht für mich. Mhm. Das kann ich auch, es sei denn, es ändert sich mein gesamtes Gedankenkonstrukt, aber solange ich eben glaube, dass ich es nicht mehr mitkriege, ist es mir egal, ob es jemand ins Meer streut. Wenn das denjenigen Freude bereitet, dann sehr gerne.
Ja, wenn Sie sich was wünschen könnten, dann wäre Ihr eigener Tod wie?
Ich hänge sehr am Leben, bei allen Schwierigkeiten, wo ich die Existenz auch manchmal und sehr oft als Zumutung empfinde. Also es ist ein bisschen ambivalent, aber ich möchte schon gerne, solange es halbwegs der Körper halbwegs mitspielt, möglichst alt werden und dann würde ich wahnsinnig gerne schlafen gehen und nicht mehr aufwachen. Das wäre herrlich.
Ich habe jetzt gerade 200-Jährige beerdigt, die genauso gestorben sind, die bis zum Schluss ganz fit autark waren und dann eingeschlafen sind. Berührt mich auch immer. Mhm. Sie haben vorhin Ihren Zivildienst erwähnt. Da habe ich gesehen, Sie haben das in einem psychosozialen Zentrum gemacht. Wie kam es?
Es kam daher, dass ich meine Maturaarbeit über Art Brütt gemacht habe. Und
das hieß damals noch, Kranker,
genau, damals hieß das die Kunst der Geisteskranken, sagt man heutzutage nicht mehr. Und da gab es diese immer noch sehr tolles Museum und auch noch immer eine Wirkungsstätte und Wohnstätte in Gugging, Haus der Künstler, wo auch David Bowie war und also wo wirklich sehr viel passiert ist auf der einen Seite in der Forschung und in der Erforschung psychischer Erkrankungen und auf der anderen Seite aber auch in der Kunst und eine eigene Kunstrichtung dort vielleicht nicht entstanden ist, aber zumindest eine maßgebliche Entwicklung nahm. Und das hat mich so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, was könnte man denn da irgendwie verbinden und da bin ich recht schnell drauf gekommen, dass die psychosozialen Dienste sich damit beschäftigen. Es ist so eine Nachbetreuungsstelle quasi in Baden und da ich in Niederösterreich wohnhaft war, war das naheliegend und habe ich mich dort beworben und die haben tatsächlich sozusagen einen Zivildienerplatz gehabt und den habe ich dann bekommen. Und es war ganz toll, es war wirklich ein faszinierendes Jahr. Ich hab, also auch von wegen Tod, da schließt sich der Kreis wieder. In der Zeit sind zwei Patienten, haben sich das Leben genommen, weil sie einfach dann viele Jahre später selbst ansatzweise durch Panikattacken erfahren, wenn das Gefühl, wenn das nicht aufhört, hätte ich, glaube ich, auch nur diesen Ausweg gesehen, weil das einfach nicht zu ertragen ist. Und wenn man von seiner psychischen Erkrankung heimgesucht wird, glaube ich, und da keinen Ausweg sieht, dann... Und trotzdem waren das Hochintelligente zum Teil, sehr fantasiebegabt, und wir haben einfach wirklich, ich durfte da, die haben mir sehr viel zugetraut, das war damals vielleicht auch gerade noch, hatte da wirklich, ich habe mit denen alleine Theater gespielt und war mit wirklich mit schwerkranken Menschen, darf ich gar nicht sagen, weil die haben, ja genau, die haben mir einfach sehr viel zugetraut und bin auch wahnsinnig dankbar und war da bei allen Sitzungen dabei und war irgendwie so, habe mich dann auch fast so wie ein Psychiater schon gefühlt. Und es hat mich so sehr fasziniert, dass ich sogar kurz überlegt habe, meinen immer und ewig Berufswunsch Schauspielerei nicht zu machen und in die Richtung weiterzugehen, weil mich das sehr fasziniert hat, diese Arbeit, und bis heute total fasziniert. Und das menschliche Gehirn ist ja noch immer das vielschichtigste Teil im Universum. Und deswegen, glaube ich, ist da noch einiges zu erforschen.
Spannend. Hat Ihnen wahrscheinlich auch viel gebracht dann wieder für die Schauspielerei, ja, oder?
Definitiv. Und, ja, definitiv. Mhm. Also fallen mir immer wieder für, wenn man so auf der Suche nach einer Rolle ist, ich halte es da mit Philipp Simon Hoffmann, das ist so ein Heiliger für mich, der erzählt hat in einem Interview, dass er sich für jede Rolle irgendeine Entsprechung da draußen als allererstes sucht. Und das kann ein Tick sein von jemandem oder ein schlecht sitzendes Kleidungsstück oder whatever. Und das habe ich irgendwie übernommen. Und da fallen mir ganz oft, kommen diese Charaktere aus dem psychosozialen Zentrum da wieder hoch.
Also, dass sie diese Menschen visualisieren, diese Menschen, und dann
wie sie sprechen, wie manche gekleidet sind, dass mir einfach dann sozusagen ein Vehikel oder ein Sprachfehler oder irgendeine Eigenart. Irgendwie ist es eine kleine Ehrerbietung an diesen Menschen und gleichzeitig ein erster Einstieg in die Rolle.
Spannend. Gibt es eigentlich Rollen, die Sie auf keinen Fall spielen wollen?
Eigentlich nicht. Also das finde ich auch problematisch, von wegen, da schließt sich der zweite Kreis, warum ich ein bisschen in Sorge bin. Für meine Tochter, wenn sie diesen Beruf ergreift, dass die Tendenz mit dieser Korrektheit ist auch falsch, weil es vieles ja auch gut daran ist, aber ich merke das bei jungen Kolleginnen und Kollegen, die total Angst um ihren Ruf haben, wenn sie Angst haben, dass der Charakter mit dem Menschen verwechselt wird. Und wir sind, und beim Simon ist es noch stärker, Simon Schwarz, wir reden da viel drüber, der noch ein paar Jahre älter ist, der sagt, also Schauspieler müssen sich niemals rechtfertigen für eine Figur, ist ja vollkommen lächerlich. Und er würde den Nazi oder den Vergewaltiger natürlich auch verteidigen in der Figur und nur in der Figur, aber er würde sich keine Sekunde darüber Gedanken machen, ob das Konsequenzen hat. Mittlerweile leben wir in Zeiten, wo auch, es gab einen Fall in Amerika, wo ein junger Schauspieler bei so einer Marvel-Verfilmung, der einen dunklen Helden, also einen Held mit Schattenseiten, und die Zuschauer und Zuschauerinnen konnten den Unterschied nicht mehr feststellen, und er wurde sozusagen mit Morddrohungen, weil er eine Figur gespielt hat, belastet, okay, und hat dann sich irgendwo in die Pampa zurückgezogen mit 30 und den Beruf aufgehört. Und da sind auch mit Instagram und ihren Profilen und so, sind junge Kollegen und Kolleginnen sehr darauf erpicht, nur ja nichts Falsches zu machen, und das führt den Beruf halt aber ad absurdum, finde ich. Ja. Und deswegen würde ich mal sagen, es gibt keine Rolle, die ich per se nicht spielen würde. Ich spiele viele Rollen nicht, wenn ich das Buch nicht gut finde oder wenn ich die Rolle langweilig finde oder sonst was. Aber es gibt sozusagen keine Ausschlusskriterium, eine Rolle nicht zu spielen von vornherein.
Ach, aber spannend. Das war mir nicht bewusst, dass das passiert, dass Figuren mit den Darstellern verwechselt werden oder in einen Topf geworfen werden. Aber wie erklären Sie sich das? Warum ist das so?
Ich glaube, es hat viel mit diesem ganzen Social-Media-Influencer-Ding zu tun. Das ist, leider vermischt sich das ja auch, dass das ja auch von Jungen schon, es wird bei Castings, glaube ich, auch schon drauf geschaut, die hat so viele Follower, können wir anders besetzen. Und es macht natürlich für eine reine Werbemaßnahme auch Sinn. Also ich habe mit einem berühmten deutschen Rapper gedreht für die ARD, und wenn der was postet, haut das die Zuschauerzahlen natürlich wahnsinnig nach vorn, weil das andere Dimensionen sind. Aber ich glaube, da vermischt sich halt viel, und die sind mit ihren ganzen Deals und ihren, wenn du da irgendwie ein paar hunderttausend Follower hast, dann hast du dann auch irgendwelche Werbepartner, und da muss man schon anfangen, das zu bedenken und das zu bedenken, und dann kommt es vielleicht nicht gut, wenn du eine dunkle Figur spielst. Und ich finde das halt ganz schrecklich, weil das alles nichts mit dem Beruf zu tun hat, und darüber sollte man überhaupt nie nachdenken. In der Rollenwahl.
Ja, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht geschaut. Haben Sie selber ein Instagram-Profil?
Ja, ich habe auch eins. Versucht das. Ich bin auch ein Suchtmensch, also ich verbringe auch viel zu viel Zeit am Smartphone. Und das ist schon schlau gemacht, weil diese ganzen Effekte und so, und gerade wenn man, ich habe in meinem Beruf sehr viel Wartezeit, da ist schnell mal wieder ein paar Stunden sinnlos mit irgendwelchen Reels verbracht, ja. Aber um was Positives zu sagen, ich merke schon, dass es auch, als wir angefangen haben, gerade bei so, wenn man Nischensachen, wenn man eine Lesung promoten möchte oder früher Konzerte, und wir sind halt flyern und plakatieren gegangen, und jetzt kann man es schon auch übers Internet bewerben, und das ist ein zumindest guter Effekt von dem Ganzen.
Ja. Mhm. Ja. Nee, ich bin ja auch Pfarrerin für den digitalen Raum, deswegen
okay.
Ja, mache ich auch viele über Instagram, also erreicht da echt auch viele.
Mhm.
Ja. Selbst die Kirche hat es schon entdeckt.
Toll. Ja, wichtig, weil die Schrecklichkeiten haben sie auch schon entdeckt, und die Radikalisierer und die Hassprediger und so. Entdeckte. Insofern, es ist gut, wenn die Kirche auch nachzieht.
Ja.
Also ich würde wahnsinnig gerne noch an diesem Konzept von vorher bleiben. Das heißt, in Ihrer Ansicht kann eigentlich nichts schief gehen. Weil wenn man sozusagen einfach nur in die nächste Dimension aufsteigt, dann sieht man sich ja in jedem Fall wieder sozusagen.
Man sieht sich in jedem Fall wieder.
Das heißt, es ist ein angstfreies Leben dann, um es jetzt mal in der Idealform zu skizzieren.
Nein, weil ich genau wie Sie ja nicht Angst habe vor dem Zustand des Todseins, sondern eben vor dem Sterben. Also ich habe Angst davor, meine Töchter nicht aufwachsen zu sehen oder für die nicht da zu sein. Oder eben vielleicht auch, ja vor Leiden habe ich Angst. Vor dem Todeskampf vielleicht auch.
Mhm.
Wobei ich, also im Endeffekt glaube ich auch, es ist wie einschlafen. Also diesen Moment des Todes spürt man nicht. Wir spüren auch nicht, wenn wir einschlafen. Wir sind aber danach noch da, auch wenn wir hilflos sind. Und so stelle ich mir den Tod auch vor. Und so wie wir jetzt im Traum Menschen begegnen, auch sehr realistisch, also ich träume sehr intensiv, glaube ich, dass wir den anderen dann begegnen werden, aber halt in echt.
Aber Sie werden Ihre Töchter ja in jedem Fall wiedersehen.
Ja.
Das ist doch schon mal der allerschönste Gedanke, schlechthin.
Absolut, ja. Ja, und darauf freue ich mich auch. Und ich merke, dass ich begleite ja auch Sterbende. Also natürlich, ich habe den Eindruck, dass sich Menschen leichter verabschieden, wenn sie gläubig sind, also von dieser Welt, weil sie eben sich so sehr freuen, wie ihre Urgroßmutter, haben sie gesagt, auch, ja, eben sich so sehr freuen, die anderen wiederzusehen.
Das war die Großmutter.
Alles klar, genau. Okay. Und dann halt sich auch auf noch mehr Gottesnähe freuen. Das glaube ich ja schon auch, dass Gott dort ist. Er ist auch hier, aber.
Und Gott ist ein Bild? Kann man das? Also
ein Bild.
Also haben Sie also ein Bild?
Nein.
Oder Gott ist ein Zustand oder ein. Gott ist in allem. Also ich finde das immer nur, alles, was ich mir nicht vorstellen kann, also mir fallen zwei Dinge ein, ich träume nicht. Echt? Ich träume praktisch nie. Würde wahnsinnig gerne, aber auch schon viele versucht.
Aha.
Von wegen Alkohol, nicht Alkohol, ein Notizbuch daneben, falls irgendein Gedanke, dass man sofort alles aufschreibt. Also so alle 5 Jahre erinnere ich mich an irgendeinen Traum. Das ist dann oft irgendwas. Also jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, ich habe da ganz viele Menschen wieder getroffen oder so. Sondern ich finde Träumen was Tolles, ich kann nicht mitreden, deswegen vielleicht wäre das. Und ich finde dieses Gott ist in allem irgendwie ja, aber es ist mir dann zu abstrakt.
Na, ich kann viel damit anfangen mit Gott ist die Liebe und die spüren wir auch. Also genau, in der Bibel heißt es Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe ist, der ist in Gott und Gott in ihm. Also insofern glaube ich, dass Gott eben natürlich auch hier ist. Und ich gebe auch zu, dass ich mir nicht ganz leicht tue mit der Dreifaltigkeit, Gott, Vater, Jesus und Heiliger Geist.
Mhm.
Ich glaube trotzdem dran.
Ist das eigentlich, ist das im Evangelischen die gleiche?
Genauso, ja.
Also ist auch die gleiche oder sogar dieselbe Bibel?
Es ist, genau. Es hat nur Martin Luther sie übersetzt, aber wir benutzen noch andere.
Habe ich eigentlich mal gewusst, aber. Ja, aber da steht doch schon auch sehr viel widersprüchliches Zeug drin, ne?
Ja, weil immer, weil es darum geht, wie Menschen Gott wahrnehmen. Und da sind wir wieder bei eben, was ist Wahrheit, was ist Wahrnehmung. Und das haben sie geschrieben, also ihre Erfahrungen mit Gott. Und die sind natürlich aber auch abhängig von dem, wie ist mein Umfeld, wie ist die Zeit.
Das wurde ja auch nachweislich sehr oft abgeschrieben und übertragen und auch verfälscht möglicherweise. Ne?
Aber deswegen studieren wir auch lange Theologie, um eben dann auch rauszufinden, jetzt, also wenn es zum Beispiel um die Evangelien geht, also was könnte da der historische Kern sein von dem, was da über Jesus erzählt wird, aber vielleicht ist das auch gar nicht immer so wichtig, sondern eher, was will uns das jetzt sagen, also was verrät uns das jetzt über Gott oder was hat es anderen Menschen über Gott verraten? Also ich sehe schon, Sie müssen mal zu mir in die Kirche kommen.
Ja, ich glaube auch, weil ich finde ja wirklich, ich möchte auf keinen Fall jemals in irgendeiner Weise Ihnen zu nahe treten oder respektlos erscheinen. Wirklich nicht. Aber man könnte ja auch, also ich finde Studium und Theologie fast schon ein bisschen ein Widerspruch. weil ich finde, Glaube ist total berechtigt. Also klar, soll jeder und jede glauben. Aber gibt es so einen, das ist nicht von mir, wir haben mal den Satz gelesen, warum kann man eigentlich Theologie studieren und nicht Feenkunde? Also in diese Richtung zielt meine Frage.
Okay. Also im Studium, ja, lernen wir ja nicht nur die Sprachen, Latein, Griechisch, Hebräisch, um halt dann die Bibel zu übersetzen, sondern eben, das ist ja auch Philosophie, ist das Kirchengeschichte. Also das ist ja ein ganz, ganz umfassendes, auch ganz altes Studium, also eigentlich ein sehr, ja, das geisteswissenschaftliche Studium schlechthin. Mhm. Also das Studium ist toll, was dann die Menschen draus machen, ist wieder was anderes. Mhm. Aber ich finde es ehrlich gesagt schon sehr, sehr wichtig, dass man eben nicht irgendwas glaubt, sondern dass man dann fundierten wissenschaftlichen Background hat. Mhm. Ja, aber...
Nein, toll.
Nein,
ist es bei mir alles, also die ganze Skepsis hat schon sehr viel auch mit dem katholischen Glauben zu tun und nicht zuletzt auch mit dem Irrsinn, der ständig unter dem Wappen der Religion halt passiert.
Genau, aber genau gegen diesen Missbrauch muss man sich erwehren.
Ja, total.
Und dafür muss man auch wissen, was ist denn der Kern zum Beispiel unserer Botschaft? Was wollte denn Jesus? Also eben, wenn mir dann jemand sagt, ja, Jesus würde Homosexualität verurteilen, dann kann ich dem sehr viel entgegensetzen und das ist mir wichtig.
Super. Aber die Katholiken würden das noch immer nicht so richtig stark argumentieren, ne?
Ja. Ja.
Spannend. Ja.
Dankeschön.
Dankeschön.
Danke für das Gespräch.
Danke für das Gespräch.
Das war Über das Ende, Folge 34. Diesmal wieder aus Wien. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Lassen Sie uns unbedingt 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben? Wollen Sie uns einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.